Ja, ihr Lieben, ich habe mir ein paar Gedanken aufgeschrieben, die ich euch gern mitteilen möchte. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das Bild heute Morgen, das der Andreas hatte, als wir gebetet haben, dass Gott in unserem Herzen eine Furche ziehen möchte und dass er dort Steine herausnehmen möchte und dass er dort guten Samen hineinpflanzen möchte. Und ich denke, es geht darum, dass er ein tiefes Werk an uns tun möchte, an unseren Herzen. Und es ist verbunden mit viel Geduld, auch verbunden mit Schmerzen sicherlich. Und es ist vielleicht nicht ganz einfach. Und da gibt es vielleicht Zeiten, in denen wir das als sehr gut empfinden und in denen wir da auch gute Schritte vorangehen. Und dann gibt es vielleicht auch Dinge, die Gott rausnehmen möchte, die uns schwerfallen und die wehtun. Ich denke, in jedem Fall ist es gut, dass er an uns arbeitet, dass er an unserem Herzen arbeitet und dass er dort Dinge verändert. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ein gutes Fundament haben, auf das wir gegründet sind. Und dass auf dieses gute Fundament sich gute Dinge aufbauen können, die dann folgen. Und ich glaube, eines der wichtigsten Fundamente in unserem Leben, das sollte unser Glaube sein. Ich habe zu meinem Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen, Fundamente des christlichen Glaubens von Derek Prinz. Und da habe ich im Urlaub mal ein bisschen reingeschaut. Und ein wichtiges Fundament ist Glaube und auch Glaube in Verbindung mit Hoffnung. Und zum Thema Glaube muss man sagen, dass viele Menschen an irgendetwas glauben und dass viele das auch anders definieren, was sie da glauben. Außerhalb von Gottes Wort gibt es viele unterschiedliche Bedeutungen für Glauben. Aber Derek Prinz schreibt, dass in Gottes Wort zwei Wesensmerkmale des Glaubens zu finden sind. Zum einen sagt er, biblischer Glaube kommt aus Gottes Wort, also er hat seinen Ursprung direkt in Gottes Wort. Und zum anderen sagt er, biblischer Glaube steht in direkter Beziehung zu Gottes Wort. Also dieser Glaube, von dem wir hier reden, den wir haben wollen, der gestärkt und gefestigt werden soll, er kommt direkt aus seinem Wort. Und da gibt es eine enge Beziehung, eine enge Verbindung zu seinem Wort. Die Bibelfesten unter uns, die kennen vielleicht die Definition von Glauben. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Bei mir nach der Schlachter 2000 Übersetzung steht oben drüber das Wesen des Glaubens. Ich habe mal noch in der Elberfelder Übersetzung nachgeschaut, da heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man sieht, die man nicht sieht. Richtig. Auf das Thema Sehen und Nichtsehen werden wir heute auch noch kommen. Ja, bitte verbessert mich, falls ich etwas Falsches sage. Ja, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Oder auch die man noch nicht sieht. Und die NGÜ schreibt dazu, er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist also der Glaube. Der Glaube, der in uns wachsen soll, der in uns zunehmen soll, der unser Fundament ist. Eine feste Zuversicht, eine Überzeugung von Tatsachen, eine Wirklichkeit, ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen, ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. So definiert die Bibel Glauben. Und das ist ein großer Unterschied zur Hoffnung. Hoffnung nämlich ist auf die Zukunft gerichtet. Während der Glaube direkt auf die Gegenwart bezogen ist. Hoffnung ist eine Erwartungshaltung in Bezug auf Dinge, die noch fern sind, die also noch in Zukunft sind, Während der Glaube dagegen eine Gewissheit ist, eine Realität, die wir jetzt schon haben. Und der zweite große Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube ist, dass die Hoffnung, die bewegt sich im Bereich des Verstandes, hat also was mit unserem Verstand zu tun, während der Glaube, er betrifft den Bereich unseres Herzens. Also wenn Gott in unserem Herzen etwas verändern möchte, wenn da eine Furche entstehen soll, wenn er dort Dinge herausnehmen möchte und Dinge hineintun möchte, dann hat es mit unserem Glauben zu tun, mit unserem Herz. Das wird auch nochmal sehr deutlich, wenn wir die Bibelstelle lesen, wo Paulus die Waffenrüstung beschreibt. Dort heißt es nämlich im 1. Thessalonicher 5, Vers 8, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wenn wir das also lesen, dann sehen wir, dass Glaube und Liebe in der Herzgegend zu finden sind. Hier geht es um den Brustpanzer. Herzgegend, ne? Brustpanzer. Und die Hoffnung ist beschrieben als ein Helm. Die Hoffnung hat also als Helm mit dem Kopfbereich zu tun, mit unseren Gedanken. Der Glaube ist also im Herzen eine Einstellung, eine Herzenseinstellung, die ein festes Fundament ist, und die Hoffnung ist in unseren Gedanken. Und Paulus schreibt auch weiter, im Römer 10, Vers 10 steht dort, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerettet zu werden. Und dann heißt es noch weiter, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das war auch nicht ganz richtig. Ich wiederhole es nochmal, Römer 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. So heißt es hier. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also auch hier wird nochmal deutlich, dass das Herz etwas mit Glauben zu tun hat, dass Glauben in unserem Herzen ist. Mit dem Herzen glaubt man. Und ich denke, dass wenn wir uns so unterhalten, dass es viele Menschen gibt, die daran glauben, dass es einen Gott gibt, aber dass es nur wenige Menschen gibt, deren Glaube wirklich ein Fundament im Herzen ist. Denn dieses Fundament, wenn es im Herzen ist als Fundament, dann bringt dieser Glaube Veränderung hervor. Zuerst Veränderung in meinem eigenen Leben und dann auch Veränderung in dem Leben meiner Mitmenschen. Und er bringt gute Früchte hervor, dieser Glaube. Er bringt Veränderung und er bringt Früchte hervor. Deshalb brauchen wir einen Glauben, der fest in unserem Herzen verankert ist. Die Hoffnung dagegen ist eine Erwartungshaltung bezüglich unserer Zukunft. Und ich denke, dass es diesen Zusammenhang gibt, dass je stärker unser Glaube im Herzen ist, je stärker wir an die Realitäten Gottes glauben, an seine Verheißungen, an diese Aussagen, die die Bibel darüber trifft, desto stärker ist auch unsere Hoffnung, die wir haben. Und ich denke, wenn wir Glaube verlieren, dann verlieren wir auch Hoffnung. Und Gottes Wort fordert uns auf, Glauben zu haben. Aber wir sind auch aufgefordert, Hoffnung zu haben. Hoffnung, dass die Dinge, die in Gottes Wort beschrieben sind, Realität werden. Hoffnung, dass Gott mit seinen Verheißungen in unserem Leben ans Ziel kommt. Dass wir Hoffnung haben für uns und auch für unsere Kinder. Die Dinge, die wir gebetet haben vor dem Kinderdienst, dass wir die Kinder gesegnet haben, dass wir Gutes über sie ausgesprochen haben, dass wir im Glauben Dinge gebetet haben. Das sollten wir immer wieder tun. Wir sollten Hoffnung haben für uns und für unsere Kinder. Ich möchte uns noch zwei Beispiele geben zum Thema Hoffnung haben. Hier geht es um zwei Väter. Der erste ist Jakob, er wird auch Israel genannt. Und er gilt ja als Vater des Volkes Israel. Und aus seinen Söhnen sind ja die Stämme Israels hervorgegangen. Und es wird berichtet in 1. Mose 37, dass er einen Lieblingssohn hatte. Es heißt dort im 1. Mose 37, Vers 3 und 4, Israel, also Jakob, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Also Jakob hatte einen Lieblingssohn und er hat ihn verwöhnt, wahrscheinlich mehr als die anderen Kinder, hat ihn ein besonders tolles Gewand machen lassen und das hat Neid bei den Brüdern hervorgebracht. Und deshalb hassten sie ihn. Ich denke, dass das auch etwas war, was langsam angefangen hat und was sich gesteigert hat. Und am Ende ist der Hass so groß geworden, dass die Brüder ihn umbringen wollten. Sie haben ihn dann nicht umgebracht, sondern sie haben ihn verkauft nach Ägypten. Und dann heißt es weiter im 1. Mose 37, ab Vers 31, sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Wenn wir das hier uns genauer ansehen, dann sehen wir, dass die Brüder nicht einmal diesen Leibrock selber zum Vater gebracht haben. Zumindest hatte ich das immer geglaubt. Aber wenn hier steht, und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, dann denke ich, sie haben vielleicht sogar einen Boten ausgesandt. Also sie haben sich eine List überlegt, wie sie Jakob loswerden. Sie haben den Leibrock in Blut getaucht und haben ihn dem Vater geschickt. Und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden. Sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und der Jakob hält diesen Leibrock in seinen Händen, voller Blut. Und er kommt zu dem Entschluss, Josef ist tot. Was anderes ist nicht geschehen. Er hat diesen Leibrock bekommen. Dabei spielt es auch, glaube ich, eine untergeordnete Rolle, von wem er den bekommen hat. Er hat diesen Leibrock voller Blut und sagt, mein Sohn Josef ist tot. Er hatte keine Hoffnung mehr für seinen Sohn, weil er einer Lüge glaubte. Der vermeintliche Beweis war eine Lüge. Geschickt inszeniert von den Brüdern, um Jakob zu täuschen. Und das blutige Gewand von Josef reichte aus, um den Vater davon zu überzeugen, dass sein Sohn tot war, dass es für seinen Sohn keine Hoffnung mehr gab. Jakob ist damit nicht zu Gott gegangen. Zumindest lesen wir das nicht. Er hat nicht gesagt, Herr, was ist mit meinem Sohn? Er hat den Leibrock gesehen und hatte keine Hoffnung mehr für ihn. Er hätte sich überlegen können, Moment, der Josef, der hatte doch immer diese Träume gehabt. Sicher waren die Träume komisch und auch den Eltern war das sicherlich manchmal zu viel. Aber da gab es Träume, da gab es Visionen, da gab es Verheißungen. Was war damit? Jakob sieht den Leibrock, er sieht, was vor Augen ist, und ihm ist klar, der Sohn ist tot. Er stellt keine weiteren Fragen. Er hatte keine Hoffnung mehr für ihn gesehen. Er sah, was vor Augen war und er hat sich festgelegt, sein Sohn war tot. Und für den Vater folgten Jahre von Trauer und Schmerz und von Leid. Ein anderer Vater, von dem Jesus uns erzählt, hat zwei Söhne. Und der jüngste von ihnen geht zum Vater und verlangt sein Erbe. Und da heißt es im Lukas 15, ab Vers 12, und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Also der Sohn geht zum Vater und sagt, gib mir mein Vermögen, das mir zusteht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe mal gehört, dass dieses Erbe einem Sohn damals erst dann zugestanden hat, wenn der Vater tot war. Das würde bedeuten, der Vater geht zum Sohn und sagt zu dem Vater, du bist für mich tot, du bist für mich gestorben. Gib mir, was mir zusteht. Von dir will ich weg. Du bist für mich tot. So begegnet der Sohn dem Vater. Das war sicherlich für den Vater ein Stich ins Herz. Und in ähnlicher Situation haben Väter anders reagiert. Sie haben Söhne enterbt oder haben sie ausgestoßen oder für tot erklärt, weil das im Grunde eine absolute Schande war. Aber dieser Vater nicht. Dieser Vater zahlt dem Sohn sein Erbe aus und er lässt ihn ziehen. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir auch, dass der Sohn zwar gegangen ist und den Vater verstoßen hat in diesem Sinne, aber der Sohn lebte im Herzen des Vaters weiter. Der Vater hat den Sohn nicht aufgegeben. Der Vater hatte Hoffnung, dass sein Sohn zurückkommt. Und als der Sohn nichts mehr hatte, erkannte er, wie gut es ihm bei seinem Vater ging. Und er hat seine Entscheidung bereut und er ist umgekehrt. Also das, was die Bibel auch als Buße bezeichnet. Festzustellen, das war falsch von mir, und umzukehren in die andere Richtung und das Richtige zu tun, zurückzugehen zum Vater. Und dann heißt es im Lukas 15, Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also als der Sohn noch fern war, als er noch nicht ran war, als er noch nicht beim Vater war, hat der Vater ihn schon gesehen. Und wenn ich mir das so überlege, dann glaube ich, dass der Vater Ausschau gehalten hat nach dem Sohn. Sonst hätte er ihn sicherlich von fern nicht schon gesehen. Und hätte er nicht damit gerechnet, dass der Sohn zurückkommt, hätte er ihn vielleicht auch nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in irgendeine Richtung schaut und ihr seht dort irgendetwas und dann gehen so Gedanken los, was könnte das sein, was sich dort bewegt oder wer da kommt. Und da gibt es so Gedanken, das könnte ja das und das sein oder der und der. Und dann denkt man manchmal, nee, das kann nicht sein, der ist ja gar nicht hier oder den werden wir hier bestimmt nicht wiedersehen. Und dann wird dieser Gedanke wieder verworfen. Aber ich denke, der Sohn war für den Vater erkennbar, weil der Sohn im Herzen des Vaters weitergelebt hat. Und so hat er ihn von fern schon gesehen. Und hat gesehen, das ist er. Das ist mein Sohn. Weil er ihn erwartet hat. Weil er Hoffnung hatte für seinen Sohn. Der Vater hatte Hoffnung gehabt. Und er hat daran geglaubt, dass sein Sohn wiederkommt und hat Ausschau gehalten. Und diese Hoffnung, dieser Glaube im Herzen des Vaters hat diese Tat hervorgebracht, dass er Ausschau gehalten hat. Und dass er ihm entgegengelaufen ist und dass er dann auch sofort voller Erbarmen war für den Sohn. Dass er ihn sofort angenommen hat, nachdem der Sohn gesagt hat, vergib mir, ich habe einen Fehler gemacht. Der Vater hat sozusagen nicht vordergründig auf das gesehen, was vor ihm war, auf das, was passiert war, sondern er hat weitergesehen und hatte Hoffnung gehabt. Und auch Jakob hat seinen Sohn wiedergesehen. Nachdem Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben hatte, sandte er die Brüder zurück nach Ägypten. Und dann heißt es in 1. zurück von Ägypten zum Vater. Und dann heißt es in 1. Mose 45, Vers 25, so reisten sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihn und sprachen, Josef lebt. Josef lebt noch und ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und dann ist es interessant, dass im nächsten Satz steht hier, aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Also der Josef war im Herzen von Jakob so tot, dass er das nicht glauben konnte, dass der Sohn lebt. Da war nichts mehr da irgendwie an Hoffnung. Aber sein Herz blieb kalt und er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und Israel sprach, für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Also es hat wieder Dinge gebraucht, die Jakob ansehen konnte. Als er die vollgepackten Kamele gesehen hat, als er gesehen hat, was Josef mitgeschickt hat, da konnte er glauben. Und da wurde er wieder lebendig, wurde sein Geist wieder lebendig. Und er ist aufgebrochen, um Josef zu sehen. Und dann lesen wir hier weiter, dass Josef ihm entgegenkommt. 1. Mose 46, Vers 29. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sprach zu Josef, nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst. Auch dieser Vater und Sohn haben sich wiedergefunden, haben sich umarmt. Aber wie viele Jahre war Jakob in Trauer und Schmerz und Leid? Wie viel Hoffnung ist da verloren gegangen? Wie viel ist auch von seinem Geist gestorben? Wenn dort steht, da wurde der Geist des Vaters wieder lebendig, weil er die Hoffnung aufgegeben hatte. Wie viele Jahre hat er zugebracht ohne Hoffnung? Was hat es mit ihm gemacht? Und da ist es mir wieder neu deutlich geworden, was es für einen Unterschied macht, ob wir Hoffnung haben oder ob wir keine Hoffnung mehr haben. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns die Verheißungen Gottes ansehen, dass wir daran glauben, dass Gott das tut, was er verheißt und dass wir Hoffnung haben für die Zukunft. Hoffnung für uns und Hoffnung für unsere Kinder. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und mehr von ihm zu wollen, mehr von ihm zu empfangen, heißt auch mehr Hoffnung zu haben. Und auf das zu sehen, was er sieht. Nicht so auf das zu sehen, was uns vor Augen gestellt wird. Der vermeintliche Beweis. Sondern an das zu glauben und auf das zu sehen, was er sagt, was sein Wort sagt. Römer 15, Vers 13 heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Ja, wir haben gerade gehört, was fatale Folgen das haben kann, wenn man Dinge oder wie man Dinge anschaut. Ich möchte euch mal berichten von etwas, was ich erlebt habe gestern, was das für mich so sehr greifbar gemacht hat. Und dann werdet ihr sehen, dass das ganz sehr mit dem zu tun hat, was der Andreas gerade gesagt hat. Ich habe gestern ein Motorradsicherheitstraining gemacht auf dem Sachsenring. Also das ist da drüben bei Hohenstein. Und da ist man 8 Stunden dort mit seinem Motorrad und lernt da diverse Dinge. Im Nachhinein habe ich mir überlegt, was hast du denn gelernt? Und man könnte die 8 Stunden auf einen einzigen Satz zusammendampfen. Die Leute dort, oder der eine, der es gemacht hat, war übrigens ein ehemaliger professioneller Motorradrennfahrer, also der konnte Motorrad fahren, auf einen einzigen Satz. Und dieser Satz lautet, du fährst dorthin, wo du hinschaust. Das wissen wir alle irgendwie, ne? Und wenn man so die Straßen lang fährt und man sieht so die Kreuze an dem einzelnen Baum, der da in der Kurve ist, dann sagt man mal, wie hast du diesen Baum getroffen? Weil der die ganze Zeit auf den Baum geschaut hat und ist auf den Baum hingefahren. Das wissen wir alles. Aber unser Innerstes weiß das irgendwie nicht. Und der Tag ging darum, sozusagen uns oder mir zu beweisen, wie falsch ich dort ticke. Beispiel. Also da gibt es so 2 Verkehrskegel und da soll man so 8 drumherum fahren. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Der Clou ist, dass die Verkehrskegeln zwischen 2, Leitplanken stehen, die 3 Meter auseinander stehen. Damit kommst du um den rum, aber du kommst halt nicht um die Leitplanke rum. Also du fährst immer wieder an die Leitplanke. Und das ist wirklich eng. Und ich hätte nicht geglaubt, dass das überhaupt geht, weil das auch noch ein fremdes Motorrad war, wenn er mir das nie vorgeführt hätte, dass man da tatsächlich so eine enge Kurve fahren kann. Weil man kann zwar immer langsamer fahren, aber irgendwann kippst um. Naja, und dann fährt man los und man fährt nicht durch gegen die Leitplanke. Und irgendwann sagt er, du musst nur eins machen. Dein Blick ist starr auf diesen Kegel gerichtet. Du schaust auf nichts anderes wie nur auf diesen Kegel. Ja, aber dann fahrst du an die Leitplanke. Egal, du guckst auf diesen Kegel. Also der hat eine Stunde lang immer wieder das Wort wiederholt, schaut auf diesen Kegel. Und irgendwann schaust du auf den Kegel und irgendwie eine unsichtbare Hand schiebt dich an dieser Leitplanke vorbei. Das ist unfassbar. Für jemanden, der also seit 35 Jahren auf 2 Rädern fährt, ist das fast schon ein bisschen demütigend zu lernen, dass das, was wir denken, einfach nicht stimmt. Weil was wir denken ist, ich fahre dorthin, wo ich mit meinem Lenker hinlenke oder beim Auto, wo ich hinlenke. Dort fahre ich hin. Und das wissen wir und das sind so die Realitäten, die wir glauben, dass sie real sind. Also ich drehe an dem Lenkrad und dort fahre ich hin. Und du kriegst bewiesen an so einem Tag, dass du nicht dorthin fährst, wo dein Lenkrad hinzeigt, sondern dass du dorthin fährst, wo dein Blick hingeht. Und einen ganzen Tag lang haben wir nichts anderes gemacht, außer irgendwie dem Herzen versuchen klarzumachen, du fährst dorthin, wo dein Blick hingeht. Oder konkret, du gehst dahin, wo dein Blick hingeht. Und das ist jetzt sehr motorradbezogen, aber das hat natürlich was mit unserem Leben zu tun. Weil das in unserem Leben ganz genauso abläuft. Wir gehen dorthin, wo wir hinschauen. Und das ist wirklich eine fast brutale Aussage, wie der Andreas das gesagt hat. Stell dich mal vor, dieser Jakob, der hatte eine Verheißung von seinem Großvater, dass ein großes Volk aus ihm wird. Und er hat auf das geschaut, was er vor seinen Augen gesehen hat. Und er hätte ja auch sagen können, okay, ich sehe hier das Kleid, Blut, aber ich sehe auch die Verheißung, die auf unserer Familie liegt. Ich sehe, dass von meinem Sohn viele, viele Dinge ausgehen werden. Das hätte er auch sagen können. Hat er aber nicht. Er hat seinen Blick einfach auf die falschen Dinge gerichtet. Und mich hat das gestern wirklich tief beeindruckt, wie sozusagen diese primitive Übung mit dieser 8 sich letztlich über meinen Verstand, meinen Verstand verhöhnt, der mir eigentlich sagt, ja, du fährst, das geht ja gar nicht. Also du fährst dort lang, wo du lang längst. Und da wurde mir klar, wie mein eigener Verstand doch dieser Aussage so entgegensteht. Weil wir glauben, das ist halt so. Wir haben am Freitag Jups gehabt und da hat einer von uns kam so die Aussage, naja, ich kann doch nie sagen, dass es so ist, wenn es nicht so ist. Also ich kann doch nie glauben, dass ich gesund bin, wenn ich noch krank bin. Das ist das, was es dann in der Realität meint. Und das Wort sagt auch was anderes. Wir sollen das glauben, wir sollen dorthin schauen. Im Psalm 121 steht, ne, wir schauen auf zu den Bergen, von wo unsere Hoffnung herkommt. Und damit es dann nochmal ganz klar ist, wo kommt unsere Hoffnung her? Sie kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich schaue auf zu den Bergen. Und dort, wo ich hinschaue, dort werde ich am Ende ankommen. Und das gilt auf zwei Rädern und das gilt auf vier Rädern, das gilt auf zwei Füßen und das gilt am Ende auch für unseren geistlichen Weg. Wir kommen dorthin, wo wir hinschauen. Und deswegen ist es so ganz entscheidend, dass wir in die richtige Stelle schauen, wo eben unsere Hoffnung herkommt. Dass wir nie kurz vor uns schauen, sondern ein ganzes Stück weiter. Ne? Philipper 3. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach aus, was da vorn ist. Und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Also wenn ich auf etwas zujagen will, ich mache euch das mal vor, also wenn ich jetzt jagen will und ich jage, so hier mit Kopf nach unten, renne ich gegen den nächsten Baum, klar. Also jagen, wenn ich renne, muss ich nach vorn schauen. Also weit nach vorn schauen. Der Typ mit dem Motorradfahrer, der meinte ganz einfach, der sagt, ja, ihr guckt dann immer vor uns, das, was 2 Meter vor dir ist, ist völlig egal. Und da dachte ich so, ja, wenn da aber jetzt ein offener Gullideckel ist, ist das überhaupt nicht egal. Und dann meinte er, doch, das ist egal, weil du kannst sowieso nichts mehr machen. Das Ding ist durch. Das, was in wenn du mit 30 km/h fährst, ist das, was 2 Meter vor dir stattfindet, völlig irrelevant, weil du es sowieso nicht mehr ändern kannst. Ist dort das Loch? Egal, ob du da das jetzt noch erschrickst oder nicht erschrickst oder wie auch immer, du wirst dort reinfallen. Viel entscheidender ist das, was 20 Meter vor dir stattfindet und 30 Meter vor dir stattfindet. Weil das definiert, wo du langfährst. Und das sind auch die biblischen Aussagen. Ne? Wir schauen auf den Herrn. Im 2. Korinther, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wo wollen wir hin? Wir wollen zum Herrn. Was müssen wir machen? Wir müssen den Herrn anschauen. Das klingt so einfach dahingesagt, bis zu dem Moment, wo du 5-mal hintereinander an der Leitplanke landest und das ohne Ende peinlich ist, weil dein Verstand einfach nicht dir zugestehen will, du fährst dorthin, wo du schaust. Und das war für mich eine Lehrstunde, auch in Glauben, nicht nur im Motorradfahren, das auch, in Glauben, wir gehen dorthin, wo wir hinschauen, wo unsere Augen hingehen. Unsere Augen schauen zu den Bergen, von wo unsere Hoffnung kommt. Unsere Hoffnung kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir hatten vorneweg so kurz über das Thema Hoffnung und Glaube. Das meint er übrigens auch. Also du schaust auf das Ziel da vorne und du musst einfach glauben, dass in dem nächsten Moment das schon richtig fährt. Das, was wo mir da ist, gar nicht mehr entscheidend. Das ist dann schon in der Glaubensphase. Glauben jetzt. Hoffnung da vorne. Und wir schauen davor. Und da kam dann die Petra auf mich zu und hat gesagt, dass sie ein Bild hatte. Und ich habe ihr gesagt, das musst du dann nochmal erzählen. Und das wäre sozusagen das Ende, was Gott uns zu dem Thema noch zu sagen hat. Oder Jesus, erzählst du uns das? Du hast mir das versprochen. Ja, und ja, da kam dann die Petra und das wird es euch selber erzählen.
Ja, also ich hatte so ein Bild im Lobpreis gehabt, wo Jesus vor uns steht, seine Hand auf unser Herz und wo er so sagt, in Liebe zu uns sagt, schau auf mich, egal was unten rum ist oder neben dir oder schau einfach auf mich.
Ja, das ist das, was der Herr sagt. Wir schauen zu unserem Herrn und nicht auf das blutige Gewand vor uns, damit wir die Fehler vermeiden, in die der Jakob reingegangen ist. Bitten wir mal noch kurz dazu. Und Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir auf dich schauen können. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir auf den Vater schauen können. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns dem Vater offenbart hast. Und dass du uns klar gesagt hast, auch wieder durch ein Bild und durch dein Wort und durch viele andere Dinge, indem wir auf dich schauen, laufen wir den richtigen Weg. Schaut auf mich, schaut auf Jesus. Schaut auf mich. Danke, Jesus, dass wir das Ja, dass wir das wissen dürfen und ich bitte dich, dass du das irgendwie in unser Herz fallen lässt. Dass du das ganze Laute, was dagegen aufsteht, aber man muss dort Realitäten sehen und, dass das irgendwie leiser wird. Jesus, ich bitte dich, dass diese Erkenntnis, die von dir kommt, dass sie in unser Herz reinfällt und dass sie da diese Lügen ersetzt, die der Teufel dort reingesetzt hat. Man muss doch mal und man muss doch mal. Nein, wir müssen auf dich schauen. Wir schauen auf dich, wir schauen auf zu den Bergen, von wo unsere Hoffnung kommt. Jesus, du bist unsere Hoffnung. Und bitte, lass es tief in unser Herz fallen, diese Erkenntnis von der Hoffnung, die in dir ist. Danke dir für den Vormittag, ich danke dir für den Gottesdienst. Ich bitte dich um eine erfolgreiche Woche für uns alle und dass wir in deiner Gegenwart bleiben. Amen.